Und die Tür ging auf und das ist eben das, was ich jetzt kurz mache. Und es kamen mehrere Damen rein in einem weißen Bademantel.
Nein.
Und wir hatten dann, weil wir doch auch Bademäntel hatten. Es war einfach, wir haben uns das Du angeboten, bis zum nächsten Morgen wurde gerotschert. Und das war einfach so natürlich.
Guten Tag zur ersten Ausgabe von, wie heißt das noch?
Wie sind wir? Grauzone. Guck mich an, du siehst einen grauen Menschen in der Zone, Grauzone, genau.
Grauzone. Carlo, ich sag's dir direkt, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich was zum ersten Mal mache. Ich bin so der Typ, wenn ich so Geburtstag habe und ich muss so einen Kuchen in Großraumbüro reinstellen.
Ich versuche dir zu folgen, ne? Ja, okay.
Da kann ich schon nachts nicht schlafen, weil es ist mir zu viel Aufmerksamkeit.
Nein.
Doch, das ist ohne Scheiß.
Also es liegt nicht an mir, dass du in irgendeiner Form neben mir schwur bist.
Sondern nee, im Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass
ich kenne das von meinen Gläubigen. Ja.
Die müssen sich aber bei dir mittlerweile auch ganz sicher fühlen.
Natürlich.
Oder? Ja.
Abgearbeitet.
Ja. Nee, also tatsächlich bin ich richtig aufgeregt und freue mich aber auch auf diese erste Ausgabe. Und ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, du kannst richtig vom Leder lassen. Das würdest du ja schon tun, wenn du sagen würdest, was du alles bist, beruflich. Für die Leute unter 30, die es noch nicht so ganz genau wissen.
Ja, du, ich überlege gerade, wie ich jetzt alles zusammenbekomme. Also ich bin in erster Linie, bin ich ja Mensch und dann bin ich eben Außermensch.
Einfach mal Mensch.
Einfach Mensch, ein menschlicher Moderator. Und ich finde das so wahnsinnig komisch, wenn du so in diese Tiefen des Netzes gehst, dann siehst du auch unter anderem den Zusatz Carlo von Tiedemann Schauspieler. Das ist für mich das Geilste an Schlechtinfo überhaupt. Ich habe mal ein paar Rollen mitspielen dürfen bei Evelyn Hamann und im Großstadt Revier und einmal im Tatort und so weiter. Aber das sind Mini-Rollen gewesen, wo ich einmal zum Beispiel eine Rolle weiß ich noch, Hallo. Verstehst du?
Ist
also, aber in dieses Hallo habe ich eben alles reingelegt, was man reinlegen kann. Und ich bin gar kein Schauspieler. Aber es steht immer noch drin: Moderator, Schauspieler. Und im Übrigen bin ich ein geiler Typ.
Absolut. Ist das dein Ausbildungsberuf, geiler Typ? Oder hast du was gelernt?
Ich bin. Eine so bodenlose Fächer, die Alte geht schon wieder über die Klasse. Nein, gelernt habe ich ja Zeitungskaufmann.
Ach was?
Ja, genau. Ich habe ja nach der.
Aber das steht nicht drin im Wikipedia.
Nein. Ich bin nach der 11. Klasse bin ich ins Leben hinausgetreten, versetzt nach Obersekunda, weil ich hatte in Mathe, Physik, Chemie eine 6, eine glatte 6, keine 5, eine glatte 6, konnte in Bio und Deutsch ausgleichen.
Man kann auch keine Sechsen ausgleichen. Wann war das denn?
Mit eins konntest du ausgleichen, okay. Aber, ja. Also als ich, das war zu Bismarcks Seiten.
Ja.
Bitte dich. Also Jahrzehnte, Jahrhunderte her. Und habe ich nicht geschafft und dann gleich gegangen in einen Hamburger Verlag, habe dort Verlagskaufmann gelernt, furchtbar gerne, langweilig. Hatte immer schon den Trieb, diesen inneren, wirklich pochenden Trieb, irgendwas Journalistisches zu machen. Wobei ich jetzt gerade merke,
das hat so nicht hingehauen.
Diese Zeit Journalistisches machen. Ja. Nein, hingehauen das doch. Ich habe dann ein Volontariat gemacht in Cuxhaven. Dann habe ich kurz für die dpa gearbeitet. Dann war ich beim Hamburger Abendblatt-Reporter. Dann bin ich für eine längere Zeit, 2,5 Jahre, für den Springer Auslandsdienst nach Argentinien gegangen, der Buenos Aires,
habe da geschrieben. Das habe ich gelesen.
Habe da unglaubliche Sachen erlebt. Unfassbare. Fällt mir gerade ein, wo wir gerade drüber reden. Falls du mich nicht unterbrichst, ich hatte ein Date vermittelt bekommen von einem Deutsch-Argentinier, der in Buenos Aires lebte. Damals war die Zeit der Tupamaros, gerade Uruguay, Montevideo. Und bin rübergeflogen mit dem Fotografen, weil wir den festen Zusatz, also einen Deal hatten mit einem der Straßenkämpfer. Und wie heißt es? Cut a very long story short. Das ist das Englische, heißt das, machen wir es kurz.
Ja, um es kurz zu machen. Das geht schon.
Lass mich überlegen. Lass mich stehen. So wieder, ja. Genau. Und kurz und knapp, wir wurden dann in eine Straßenschießerei verabredet und saßen 48 Stunden in einer Garage ohne Fenster, haben in die Ecke gekackt, weil wir so einen Schiss hatten und draußen wurde geballert und es gab Tote.
Krass.
Und das war 1964. Und da gibt es also unfassbare Geschichten. Wie kam ich drauf? Achso, Berufsausbildung. Und dann kam ich zurück, dann wurde ich vom Hamburger Abendblatt als Reporter zu einer Produktion, einer Fernsehproduktion geschickt, zum Studio Hamburg und habe dann gemerkt, ich sollte darüber schreiben, das ist so geil, was die da machen, die sappeln und kriegen dafür Geld. Und da habe ich gesagt, da ich ja schon als Kind im Kreissaal angefangen habe, mit den Hebammen eben versuchte, Sätze zu formulieren, was mir.
Du bist in Austausch getreten.
Ja, so kann man sagen, genau. Und dann habe ich einfach gedacht, wenn man mit Geld, also mit Sappeln Geld verdienen kann, dann mache ich das.
Ja.
Kurzform, seit 71 sitze ich beim NDR und verdiene mein redliches Geld mit möglichst wenig Sagen und mit keiner Endsilbenverschluckung.
Ja, und das ist der Beweis. Wir waren ja bei Lampenfieber stehen geblieben. Hast du Lampenfieber?
Nein, ich hatte ein einziges Mal Lampenfieber, tatsächlich ein einziges Mal. Und zwar musste ich das Hafenkonzert moderieren, unten im Schulauer Fährhaus, musste auf die Bühne und das war das erste Mal, dass ich vor Menschen auf eine Bühne musste, um zu begrüßen und mit dem großen Hafenkonzertorchester unter Leitung von Horst Frese habe ich dann, da waren morgens immer 1.500 bis 2.000 Leute von 6 bis 8 live, musste auf die Bühne, hatte eine weiße Jeans an und habe mir, das habe ich noch nie öffentlich erzählt, habe mir habe mir dann tatsächlich in die Hose gepischert. Vor Schiss, weil ich gleich auf die Bühne musste.
Was macht man denn
da? Ja, pass auf, ja, jetzt
kommt's.
Jetzt kommt der alte Wolf, pass auf. Und man sah natürlich, ohne ins Detail zu gehen, dass auf der weißen Jeans irgendwas Gelbliches vorne war, also unterhalb der Gürtelschnalle. Und dann habe ich für alle Leute sichtbar, während ich auf die Bühne ging, ein Glas Bier in der Hand gehabt, habe so getan, als wenn ich stolper, und habe mir alles in Schritt gegossen. Jeder wusste, dass das Gelbe war das Bier.
Du Nein. Fuchs.
Verstehst du?
Ja.
Und da hatte ich Lampenfieber. Und sonst, Steffi, habe ich mich nie verstellt. Ich habe von Anfang an begriffen, wenn ich mich jetzt in ein Korsett pressen lasse und muss den Leuten gefallen, das ist doch absolute Scheiße, da kriegst du Magengeschwüre. Ich habe mich nie verstellen müssen, bis heute nicht. Und wer mich so nimmt, wie ich bin, der hat tierischen Geschmack. Und wer mich verändern will... Der hat doch Leben, keine Ahnung.
Ja, ich habe schon mal erlebt, wie man versucht hat, dich zu verändern, indem man dir in die Haare fassen wollte. Um das mal zu erklären, wie das dann ist.
Das geht gar nicht.
Das ist, als hätte Carlo ein Fabergé-Ei auf dem Kopf und müsste das retten. So.
Ich weiß es nicht, ob ich es gut finde. Aber
Also da lässt er nicht mit sich reden.
Nein.
Das ist ein Kunstwerk. Das
geht gar nicht. Wir hatten zusammen einen Dreh, du hast völlig recht. Und da wollte die Maskenbildnerin, die furchtbar lieb war, dann mit meinen Haaren.
Sehr nett. Gebe
für den Haaren. Und die war völlig verzweifelt. Ich sage, geh weg mit den Haaren. Tobias kam, die hatte ja die ganzen Folterwerkzeuge da. Meine Haare sind meine Haare. Eitel bis zum Abwinken.
Da muss schon ein argentinischer Straßenkampf kommen, damit du jemanden...
Da wurde dann allerdings auch nach der 16. Stunde in der Garage wurde auf anderes Wert gelegt.
Wir müssen jetzt ins Thema Corona eintauchen, weil ich dachte, wir kommen drumherum, aber aktuell sieht es so aus, als kommt keiner drumherum. Und du hast es nochmal richtig krachen lassen, du bist ja auf Corona-Safari nach Italien gefahren und in the Eye of the Tiger und bist dann mit Fieber zurückgekommen. Nee, du bist schon mit Fieber hingefahren. Erzähl mal, ich habe es nur in der Zeitung gelesen.
Ja, ich hatte ja auf der Hinfahrt schon dünn. Nein, es ist so, mein Sohn studiert in Florenz, Italien, und zwar auf der dortigen Akademie der Künste. Studiert der Malerei mit großem Erfolg und Toskana, jetzt achtet auf die Worte, bis heute nicht risikobeladenes Gebiet, drumherum alles gesperrt, bis heute nicht, dennoch sind wir hingefahren, logischerweise auch deshalb, ich habe mich vorher von Kopf bis Fuß durchchecken lassen, bin schweinisch gesund, 2 Tage Krankenhaus, also ich bin sowas von mördergesund, das war Voraussetzung, weil ich ja doch schon mittlerweile bin. Und 76 bin ich.
Weiß ich.
Das weißt du doch hier genau. Ja, und dann bin ich hingefahren, zusammen mit meiner kleinen Tochter und meiner Frau. Und wir hatten wunderschöne 5 Tage und zurückgekommen. Und habe dann dem NDR gesagt, woher ich komme. Und dann gab es eine kurze, heftige Sitzung. Und dann hat man mir mitgeteilt, alles auf freiwilliger Basis, tu uns einen Gefallen, bleib zu Hause. Habe ich genickt, habe gesagt, überhaupt kein Thema, mache ich. Ich verstehe es. Ich bin auch nicht bereit, über Hysterie zu reden. Was ich allerdings absolut verurteile, ist diese scheiß Panikmache. Man kann einfach den Leuten sagen, es liegt was in der Luft. Dieser Virus, den du gar nicht anfassen kannst, den du nicht siehst, den du nicht fesseln kannst, das ist für mich das Unangenehme. Aber wir hatten schon andere große Grippewellen und Herrgott nochmal, diese Panikmache und die Hamsterkäufe und alles, was damit dranhängt, das finde ich zum Kotzen, diese Übertreibung. Nicht die Hand geben, fällt mir bei dir sehr schwer, sonst knuddeln wir uns.
Ja, wir streicheln uns.
Wir streichen normalerweise, streichen wir uns eine halbe Stunde. So. Aber jetzt wird eben nicht gestreichelt. Es ist eine entstreichelte Zone im Augenblick, in der wir leben.
das stimmt. Das
finde ich so traurig.
Wobei ich habe letztlich Mitgefühl erleben dürfen. Also man rückt ja auch ein bisschen näher zusammen. Also nicht physisch, aber so emotional. Ich war nämlich mit meiner kleinen Tochter einkaufen und stand am Kassenband und habe dann so Lauch durchgewunken, Kaffee, was man so kauft. Klein Mümmelmann. Auf einmal springt die Kassiererin auf, stürzt sich auf meine Tochter und sagt, nein! Und ich dachte so, oh Gott, sind den Leuten hinter mir so Katzenfutter und der Schnaps aus der Hand gefallen vor lauter Angst. Denn meine Tochter war im Begriff, am Kassenband zu lecken.
Nein.
Ja, und irgendwie fand ich, das war so ein Akt der Menschlichkeit in dieser schnellen Zeit,
das
oder?
Das ist süß. Ja. Das wäre niedlich, weil ich hatte eine ähnliche Situation, dass ich irgendwie ins Straucheln geriet und dann irgendwie in Höhe einer Klinke landete und dann...
Aber das ist schon ein paar Jahre her, da war noch kein Corona.
Das stimmt überhaupt, ja. Ja. Das stimmt, auf allen Vieren rausgegangen, stimmt, ja genau.
Also wir können zusammenfassen, du bist Risikogruppe, aber kerngesund. Das heißt, wir müssen ein bisschen besser auf dich aufpassen und müssen uns von dir nicht fernhalten, weil du uns anstecken könntest.
Ich bitte darum, weil ich brauche auch, ich bin auch einer, der Mitleid als sehr willkommen empfindet. Ich find mich mit meinen 76
Mitleid
tapfer.
Ist der Sex des Alters.
Ach, ja, na, ich also, weiß ich nicht gehen. Ich könnte jetzt nach Gegenbeispielen, aber die willst du gar nicht hören.
Ja.
Man nee. Nennt mich auch das fleißige Lieschen. So. Ja, bitte, verliere nicht die Kontenance.
So gut, also wir können aber zusammenfassen, Genesungswünsche können jetzt abbrechen, weil dir geht es gut.
Ja, ich will noch eins sagen zu den Hamsterkäufen, was ganz wichtig ist. Ich selbst habe mich schon vor, naja, ich sag mal, auf diesem Trip bin ich seit ein, zwei Jahren Kohlrabi. Ich liebe Kohlrabi. Kohlrabi hat unglaublich viele Vitamine, von A bis Z Kohlrabi, Kindskopf groß, Fußball groß. Und daher... Auch gerade jetzt in diesen Zeiten nehme ich Kohlrabi, weil Kohlrabi, ich finde Steffi in so einer Podcast-Geschichte kann man über alles reden, Kohlrabi regt den Stuhlgang an. Wenn ich Kohlrabi esse, sitze ich eine halbe Stunde auf dem Klo. Du guckst mich jetzt mit deinen großen himmelblauen Augen an, Kohlrabi gibt dem Stuhl einen Tritt, das ist Durchmarsch. Deswegen esse ich Kohlrabi. Auch in entkoranisierten Zeiten.
Baust du dann Kohlrabi jetzt selber an? Bist du so ein Prepper, der sagt zu Hause, besser mal Kohlrabi anbauen?
Ja, wir haben Zimmerfluchten, die ungenutzt sind. Und in einer dieser Zimmerfluchten werde ich dann Kohlrabi als Treibhausangebot auf die Leute.
Also du würdest Kohlrabi hamstern. Du, wir sind ja auch noch immer auf der Suche nach Merchandising, beziehungsweise nach Werbepartner. Ich glaube, die Kohlrabi-Industrie, die könnte so einen kleinen Push schon gebrauchen.
Die sollten sich an uns wenden. Weil ich bin wirklich einer, der so ein Kohlrabi weghaut in wenigen Sekunden.
Was mich ein bisschen besorgt bei diesen ganzen Hamsterkäufen, es werden ja Nudeln gehamstert, aber die günstigen habe ich festgestellt. Also Klopapier. So ein schönes Klopapier. Wir hatten am Sonntag kein Klopapier mehr.
Wegen Kohlrabi.
Ich bin durchgedreht. Ja, wegen Kohlrabi, ja, stimmt. Ja, ich bin und dann finden wir Klopapier am Sonntag. So, da gibt es nur noch die Premium-Produkte. Ich habe jetzt Klopapier zu Hause, damit würde ich mich nicht mal zudecken. So gemütlich ist das.
Eine Scheißsituation.
Was ist denn mit Zahnpasta? Keine Hamster-Zahnpasta. Da muss man mal drüber nachdenken. Untenrum ist alles clean und obenrum, wie sieht das aus?
Ja, das stimmt. Ja, einmal durchlöschen, damit ist es nicht getan.
Kohlrabi-Hamstern, das merke ich mir. Und liebe Kohlrabi-Bauern, wenn ihr einen verlässlichen Werbepartner braucht, hier ist er.
Sofort.
Ja.
Also für Kohlrabi bin ich bereit, auch... Naja, nicht, die Kohle muss sich so unbedingt sprießen, aber ein bisschen muss hängen bleiben.
Ja. Jetzt ist es ja so, seit Anfang der Woche, dass der große Virologe Drosten, dass der sagt, für die meisten Leute Erkältung, aber auf ältere Leute soll man aufpassen. Und jetzt soll man sich überlegen, dass die vielleicht auch mal zu Hause bleiben sollen. Wie würdest du dir das vorstellen, wenn du zu Hause bleibst? Du hast ja, sagen wir mal, Netflix und so ist ja bei dir kein Thema. Kennst du?
Was ist das denn?
Ja. Also du würdest ja dann, du guckst lineares Fernsehen.
Was?
Du warst doch jetzt zwei Wochen zu Hause. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht?
Was? Ach so, ja. Nein, ich habe viel, oh Gott, was habe ich gemacht? Ja, ich habe gelesen, dann habe ich sehr viel ferngesehen, habe dann wieder gelesen. Dann habe ich das Buch zugemacht, habe ferngesehen.
Ja, aber was guckt man denn im Fernsehen, wenn man keinen Streaming-Anbieter hat? Rote Rosen?
Ich zapp mich durch.
Das interessiert mich.
Ich habe ja Kabel und kann also 150, 200 Programme.
Ja, okay.
Irgendwas muss weg. Und dann klicke ich mich irgendwo ein und bleib da hängen und so weiter. Außerdem bin ich ja wirklich ein freier Himmelfanatiker, ein Fredi ohne Ende. Ich liebe es draußen in der Natur. Also ich bin ja wirklich mit Busch und Baum per Du.
Ja.
und schlender vor mich hin. Und dann kann es auch mal passieren, dass ich, das ist mir peinlich, dass ich auch mal so einen Baum grüße.
Das kann ich ja so begrüßen, weil soweit ich weiß, sind Bäume ja keine Überträger. Also sollte es wirklich zum Ärgsten kommen und du wärst ans Haus gefesselt, müsste man dir nur regelmäßig Kohlrabi vorbeibringen und mal vielleicht für dich in die Bücherei gehen.
Und vor allen Dingen mir Bäume geben, die ich umarmen kann. Der Baum gibt mir dann Kraft, weil der Baum ja so alt wie ich ist, hunderte von Jahren.
Du meinst es aber ernst, ne?
Ja.
Ja, weiß ich.
Ich finde es toll. Ich finde, also Bäume umarmen finde ich so geil, das darf noch keiner sehen.
Ja.
Weil der weist sich sofort ein.
Ach nee, ich glaube, da gibt es schlimmer. Ja, also wenn du die Hose runterlassen würdest und den Baum umarmen, da würde ich sagen,
ich könnte kompliziert werden. Ich kenne viele, die in die Büsche gehen mit der runtergelassenen Hosen.
Ja. Da gehöre ich zum Beispiel zu.
Wir sind zum Beispiel bei Klopapier.
Ja, sind wir bei Klopapier. Also Kalle von Tiedemann, Hardline, Offline, aber man muss sich keine Sorgen machen. Sollte es zum Äußersten kommen. Du bist ja nicht der Einzige, der eine gewisse Prominenz hat und vielleicht demnächst dazu verdonnert ist, zu Hause zu bleiben. Da gibt es auch noch so Leute wie, weiß ich nicht, Udo Lindenberg, Otto. Ihr könntet auch zusammen. Mit wem würdest du eine WG ziehen?
Also spontan mit beiden. Mit Udo und mit Otto.
Du kennst sie doch, oder?
Ja, du, logisch. Ja. Jahrzehnte, kann man wirklich sagen. Das ist ja in diesem Showbusiness, wir sagen ja Showbiz, diesem Showbiz ist ja so, dass viele eben ein völlig anderes Gesicht haben, als das, was sie auf der Bühne mit sich rumschleppen. Und Udo ist absolut pflegeleicht, Otto ist absolut pflegeleicht. Und es gibt auch Leute, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, aber da bin ich einfach eine feige Sau und sag nicht wen. Aber es gibt so viele Arschlöcher in der Branche, die einfach ihr Lachen anknipsen, wenn die Öffentlichkeit es will. Und sonst sind es riesen Arschlöcher. Die mache ich nicht. Aber Otto und Udo sofort.
Ist vielleicht eine Perspektive für die nächsten Wochen.
Sollte man mal anklopfen, also, nicht?
Es geht im Moment nicht nur um Corona. Und ich habe noch ich dachte, es wird so eine fluffige, lockere Sendung, aber im Moment ist irgendwie.
Ich merke schon, du erschwerst mich.
Ist ein kalter Wind draußen. Ne?
Ja, ich bin so ein leichtlebiger Typ, aber jetzt wird es langsam eng.
Ja, was willst du machen? Flüchtlinge. Wir sind ja in dieser vorteilhaften Lage, dass du im Gegensatz zu den, ich sag mal, 98% aller Podcaster ein gewisses Alter hast und ein paar Erfahrungen, die man unter 25 nicht unbedingt mitbringt. Unterbrich mich, wenn ich Quatsch rede, aber bist du nicht auch als Kind geflüchtet?
Ich bin Flüchtling und ich darf ganz kurz dazu sagen, am 16., das ist 16. März, bin ich bei Angela Merkel eingeladen.
Was?
Habe ich hier, kannst du gleich gucken, anschließend auf dem Smartphone, ja. Und zwar sind all die eingeladen, die schon seit Jahren sich politisch aktiv zeigen gegen Rassismus. Dazu gehöre ich ganz, ganz vorne. Wir haben vor 5, 6 Jahren mal eine Aktion gegründet hier im Norden. Und mit großem Erfolg. Und jetzt habe ich eine Einladung vom Bundeskanzleramt und bin nächsten Montag dann bei Angie.
Wie sieht so eine Einladung von, schickt die eine E-Mail oder kriegt man da irgendwie.
Haben wir
so
die Zeit, dass du es mal aufmachst?
Ich zeige
es
dir
mal, pass auf, Moment.
Das hast du auf dem Handy?
Ja,
das habe ich auf dem Handy. Stark. Ja, da ist vorne das Bundeskanzleramt drauf.
Mhm.
Willy Brandstraße 1.
Mhm.
So, und warte mal, ich gucke
mal. Lieber Karl von Dietemann.
Ja, was steht das da? 16. März von 16 bis 18.30 Uhr.
Hast du noch Fragen?
Toll.
Ja, und das
hast du schon hast du schon geantwortet, dass du kommst?
Natürlich, also antworten lassen, weil das läuft alles
über unseren. Ja, was ist mit E-Mail? Ne?
Ja, logisch, ja, genau. Ja. Nein, ich komme, freue mich auch sehr darauf und so. Ich bin Flüchtling und bin 1944, kurz vor 45, ja genau, sind wir geflüchtet aus Pommern, dem jetzigen Polen.
Wie alt warst du da?
Da war ich ein Jahr alt. Und erinnere mich also nicht mehr an die Flucht als solche. Ich weiß nur, dass eben viele Familien aus Stargard, dem kleinen Ort Stargard bei Stettin, sich irgendwo gesagt haben, Arschlecken, jetzt ist hier Dicke mit Schluss und Ende aus vorbei. Da war der Krieg schon langsam am Abebben und mein Papa war ja ein preußischer General, der also sehr, sehr, sehr feinfühlig war und aus zweierlei Gründen geflohen ist mit seiner Familie. Einmal wollte Hitler ihn liquidieren, weil es gibt, ach oh Steffi, das ist so wahnsinnig, es gibt ein Foto, meine Eltern sind schon lange tot, es gibt ein Foto vom Papa, da steht er 1943 in Berlin auf einer der großen Straßen, Tausende flankieren, der Führer, dieses Arschloch, fährt vorbei mit dem offenen Auto und alle mit dem Hitlergruß und nur ein einziger macht den alten preußischen Gruß.
Dein Vater?
Papa. Und Papa war mein Vorbild bis heute, also der Bulle meines Lebens. Und ein sehr tapferer Mann. Und die Flucht als solche erinnere ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich dann eine wunderbare Jugend hatte auf einem großen Bauernhof, auf einem Gutshof. dieser Gutshof gehörte einer Schwester meiner Mutter, die hatte sehr reich geheiratet vor dem Krieg. Und die haben dann über 20 Flüchtlingsfamilien aufgenommen in einem regelrechten Schloss. Wir alle wurden auf Zimmer verteilt. Wir waren zum Beispiel Mama, Papa und ich in einem, ich sag mal, 10, 15 Quadratmeter. Ich habe von der Not nichts mitbekommen, weil habe mit den anderen, die dort unterkamen, gespielt, sensationelle Spiele gemacht, wunderbar, alles geil und so. Aber ich erinnere noch die erste und zweite Klasse. Das komischerweise weiß ich noch jetzt, als es wieder losging mit den Migranten, diesen Armschweinen, habe ich dann gemerkt, dass, na wie Kinder, 6 Jahre, 7 Jahre, ich war anders für die. Die wussten, ich bin kein Wankendorfer, da bin ich zur Schule gegangen, ganz kleiner Ort, Wankendorf, Bockhorn, Stolpe, in der holsteinischen Schweiz. Und ich habe gemerkt, dass die mich nicht schräg angucken, das ist Quatsch. Aber ich habe gemerkt, mit meiner kindlichen Empfindlichkeit, ich bin da irgendwie anders. Und das war tatsächlich dann, wie ich mir später habe erklären lassen von Mama und Papa, der ist nicht von hier, der ist geflohen. Mhm. Komisch. Also das war so lange nicht so dieses aggressive Verhalten, was man heutzutage Menschen, die nicht von hier kommen, entgegenbringt. Aber ich habe gemerkt, nicht, dass die Kinder auf Distanz gingen, die haben mich anders behandelt. Aber insofern weiß ich, kann mich ein bisschen reinversetzen in die Seele und das Empfinden von Flüchtlingen. Die machen Furchtbares durch.
Du hast mal erzählt, dass du dich immer noch erschreckst, wenn es Gewitter gibt.
Das kommt von der Flucht. Während der dreiwöchigen Flucht, fast einen Monat sind wir gefahren mit mehreren Leiterwagen, immer nur nachts wegen der Tiefflieger. Mhm. Und wenn ein Tieffliegerangriff kam, dann alle runter vom Wagen, rein in Gräben oder unter die Wagen, sich in die Schutzzone begeben. Ich hatte Angst vorm Donner, nicht vorm Blitz. Nee. Dass, wenn die Granaten explodierten und die Munition. Und habe das dann jahrzehntelang mit mir rumgeschleppt.
Warum ich nach dieser Geschichte gefragt habe, das Leid von Flüchtlingen oder Geflüchteten oder am Flüchten sein, denn weil man das irgendwie aus einer Perspektive immer sieht, die natürlich Mitgefühl hervorruft, aber dieses Gefühl, wie das ist, das weiß ja nur jemand, der schon mal geflüchtet ist.
So. Ja, einmal das und glaube ich zum anderen muss man gar nicht selbst Flüchtling sein. Ich bitte dich, Steffi, guck nur mal die Bilder an. Wenn du die Bilder siehst von diesen Menschen, die von der Flucht betroffen sind, gerade jetzt im Augenblick, liegt der Fokus ja auf diesen Kinderbildern. Das ist so schrecklich. Die können doch nichts dafür. Und die tritt man mit Füßen. Also ich könnte kotzen vor Wut. Lass uns, wenn möglich, schnell den Hebel rumziehen.
Ein schöner Schlusssatz für dieses Thema. Und dann erzählst du uns, wie es bei Angela Merkel war.
Das nächste Mal, ich schwöre ich dir, ja. Also ich will versuchen.
Kommt noch jemand, den man kennt?
Ich weiß nicht, wie viel wir sind. Ich glaube einfach, das ist, ich weiß, ein paar hundert oder 20, 30, 40, keine Ahnung.
Ja, nicht so viele, weil dann ist es wieder schwierig mit.
Nein, ich gehe auf die Nummer eins. Ne? Ich gehe sie auf sie zu.
Ja, finde ich.
Na, ich gehe sie auf sie zu. Ich mache ein Selfie auch. Ist auch ein Age, ich bin Carlo. Weil ich habe schon mal, sie war vor 3 oder 4 Jahren hier bei uns in Hamburg mal an.
Ja.
Nicht genau. Und da hat sie mir dann zugezwinkert und gesagt, den kenne ich.
Die kennt dich, das ist so krass, dass man weiß, die kennt mich.
Ich könnte vielen bei ihrer Karriere helfen, sie müssten sich nur bei mir melden.
Ja.
Ich bin nicht billig in der Verbindung.
Wenn sie kann, ich würde sie auch im Podcast einladen.
Riesenidee.
Ja.
Halbe Stunde Angie.
Frasse.
Hammer.
So, wir wollen jetzt mal ein bisschen entspannter werden. Und ich habe noch ein paar harte Themen auf dem Zettel, aber ich lasse das jetzt einfach mal sein und wollte dir eine Frage stellen.
Du bist aber noch Kohlrabi und im harten Stuhl.
Es ist uns ja auch ein Anliegen, ein bisschen die Generationen zu vereinen. Mir ist das in letzter Zeit häufig aufgefallen. Da sagen die Alten über die Jungen, das sind diese Fridays for Future Schulschwänzer, die dann aber in Wirklichkeit bei Primark irgendwelche Kapuzenpullover kaufen, während die anderen demonstrieren. So ist es ja.
Du zeichnest mitunter auch so beknackte Bilder.
Anderen Seite, ne, sehen die Jungen, die Alten irgendwie immer so als AIDA-Fahrer mit dem Suff zu AIDA.
Alte passt so gut zu mir.
Absolut. So Klopapier-Prepper Ü65 halt. Ne? Und deshalb, wir wollen ein bisschen diese Generation zusammenrücken lassen, weil es ist ja nicht immer alles schwarz und weiß. Und deshalb wollte ich diese Kategorie einführen, dass man dich was fragen kann, wenn man jünger ist.
Weil ich ja doch schon.
Weil du viel weißt.
Weil ich 76 bin, ja genau.
Genau.
Ich will dir sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten.
Welche Frage denn?
Die Frage, ich glaube, du fragst nach den Generationen.
Nee, meine Frage ist, was soll man unbedingt erledigt haben, bevor man 70 ist? Also ja, außer schwanger werden, wenn ja. man eine Frau ist, das
toi, toi, toi. Könnte
ich. Also
bei mir, ich muss sagen, ich verhüte da wirklich seit Geburt, dass da nichts passiert. Nein, ich kann trotzdem diese Frage nicht beantworten, weil, wie war die Frage ganz genau jetzt?
Also, was soll man machen, bevor man 70 ist? Weil ja. zum Beispiel nicht mehr in Penthouse in siebten Stock ohne Fahrstuhl ziehen. Das habe ich ja. schon festgestellt, ja, das wird schwierig.
Ja, pass auf. Erklärt dir, ich kann es trotzdem so nicht beantworten, weil für mich gibt es keine Abgrenzung im Alter und damit auch keine Abgrenzung in Generationen. Mein Papa war 65, als er meine Mutter bei der Hand nahm und sagte, hast du mal eben ganz kurz Zeit? Ja, und dann kam ich. Da war Papa 66, als sie dann kam.
Ja.
Und deswegen, ich bin immer mit älteren Menschen groß geworden und habe nie den Unterschied im Alter gespürt. Deswegen kann ich auch die Frage nicht
rein körperlich? Also sagst du dir nicht manchmal, boah, ich hätte gerne Kitesurfen gelernt? Oder ich wäre gern mal auf Safari gegangen?
Nee, also das Einzige, was ich bereue, dass ich als Vollidiot zu viel Kohle verdattelt habe.
Ach so, ja,
man
das
hätte
ist scheiße,
mit der Kohle ja. hätte ich gerne viel mehr Reisen gemacht, das stimmt. Und mir vor allen Dingen geile Autos gekauft und vor allen Dingen auch, und das ist jetzt wirklich so idiotisch, ich hätte auch gerne anderen Leuten mehr geholfen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil ich habe dieses Hilfssyndrom, seitdem ich Kind bin und kann arme Menschen nicht sehen. Das tut mir so leid und gebe jedem, der am Boden hockt, gebe ich was, weil hinter jedem, der am Boden hockt, steht irgendwie ein ganz trauriges Schicksal. Das allerdings, das hätte ich beantwortet, das ist ungefähr eine Frage. Also, dass ich da
sehr gut, wenn du sagst, es ist alles zu machen. Auch wenn man über 70 ist, dann ist das ja auch eine schöne Perspektive, weil Leute haben ja vielleicht auch ein bisschen Angst davor, also Angst vorm Alter, weißt du?
Nein, das kenne ich nicht.
Da wäre jetzt auch ein bisschen blöd für dich.
Nein, du hast mir auch mal zugeguckt wie Bambi auf der Mörkebergstraße. Nach dem Motto, was will der Alte?
Ja, ist egal.
Nein, ich zitiere jetzt meinen alten Kollegen Joachim Fuchsberger mit seinem Buch Altwerden ist nichts für Feiglinge. Das ist für wahr, korrekt. Du musst deinem Körper einfach das Du anbieten, habe ich schon seit Jahrzehnten. Aber mittlerweile beim Schuh zu binden, gibt es da schon mal Geräusch. Oh nee.
Ja.
Oder so, das ist schon klar. Aber ich lache mir darüber tot. Das gehört alles zum Älterwerden
dazu. Du musst deinem Körper das Du anbieten. Wollen wir das nicht auf T-Shirts drucken? Das finde ich wunderschön.
Ja, aber wie auch Anzüge. Wir hatten uns auf Anzüge.
Du hattest dich auf Anzüge geeinigt.
Ja, genau, ja. Ich lege schon Wert darauf, dass ich einigermaßen gut aussehe.
Ja, das tust du ja auch.
Und arbeite auch mit Faltencreme seit ein paar
Ach,
Jahren.
Ja,
das mache ich logischer, genau. Und muss vor allen Dingen auch in verschiedenen Öffnungen reinschnüffeln kommen bei mir. Das wird jetzt eng, das weiß ich.
Sag aber, mal ganz kurz, habe ich jetzt nicht verstanden.
So, Axel.
Ja.
Axel oder noch.
Bist du ein Schwitzer?
Ich bin, eigentlich kein Schwitzer, okay. Nein. Früher konnte ich auch mal im Mittelbau des Körpers nachschnüffeln, das geht jetzt nicht mehr, weil...
Dafür hat er jetzt Personal.
Verstehst du? Ja, ich habe tatsächlich zwei Leute, die schnüffeln für mich.
Wenn die Stelle frei wird, sag Bescheid, ich höre mich um.
Lange Warteschlange.
Ja.
Warteschlange.
Ja, befürchte. Du, noch eine andere Geschichte. Dein Sohn, hast du vorhin gesagt, der ist... Übrigens, dein Sohn, einer unserer noch an zwei Händen abzählbaren Instagram-Follower.
Ja.
Das fand ich sehr nett. Der followt uns, Grauzone Podcast. Ja. Wusstest du das schon?
Nein, ist toll, finde ich toll. Ja.
Allerdings Mensch. Ist das ja auch eine der wenigen Möglichkeiten für ihn mittlerweile Kontakt aufzunehmen, weil Italien ist ja jetzt ganz dicht.
Ja, also er könnte noch mit dem Flieger kommen.
Könnte er noch?
Ja, natürlich. Ja, okay. Ja. Fliegerei und Zug ist noch möglich. Also er könnte von Florenz nach Rom und dann von Rom mit dem Flieger. Das wäre alles möglich. Aber er ist glücklich dort unten. Im Augenblick nähert man sich sehr so ganz langsam Semesterferien. Aber das ist alles noch möglich. Aber das finde ich ja toll, dass er bei Instagram ist. Das ist ja geil.
Ja, wir sind befreundet. Allerdings brauchen wir noch, also da ist noch Luft nach oben.
Da müssen wir dran arbeiten, ich das natürlich.
Also ich sag mal,
wie erfahren denn jetzt?
Folgt uns bei Insta, Grauzone Podcast.
Unbedingt, heißen wir da. Dass man das auch weiter sagt,
ja.
finde ich.
Ja, weil das macht man. Teilen heißt das im Internet. Teilen.
Ich war immer ein Teiler.
Ja, ich wusste ich.
Ich war immer ein Teiler.
Ach, bei dem, meinst du könntest vielleicht irgendwann mal anfangen mit E-Mails? Weil es ist für mich unglaublich anstrengend, dir immer alles per WhatsApp zu schreiben.
E-Mails wird eng, ja.
Also
ja, ich
hätte dann auch ein Geschenk für dich. Es wird demnächst Grauzone Postkarten geben.
Nein, doch. Oh, so. Steffi, jetzt
also für nicht. Leute wie dich und deine Freunde aus der Generation, der Best Ager, wird es demnächst Grauzone Podcast Postkarten geben und da wird dann so ein QR-Code drauf sein. Weißt du, was es ist?
Oh Gott,
das dieses Schwarz-Weiße. So schwarz-weißes Gefussel. Und da kannst du dann ein Foto mit deinem Handy von machen, von diesem schwarz-weißen Zeichen. Und dann kannst du direkt unseren Podcast hören. Das probieren wir dann aus, wenn es sind noch ungelegte Eier.
Moment, also ich halte mein Handy an den Fussel und dann.
Ja, sind noch ungelegte Eier, ich zeige dir das dann. Und aber im Gegenzug würde ich mir wünschen, vielleicht machen wir es auch mit der Volkshochschule, oder ich erkläre es dir einfach, dass du vielleicht mal so, also dass du dich an das Thema E-Mails mal langsam
rantust. Ja, ich muss, das ist für mich ein gewaltiger Schritt, weil ich dieses, das ist für mich irgendwas, das ist so irgendwie was Unheimliches, Mail, ich, das scheiße. Aber wenn aber
du machst doch so schöne Emojis, also
ja, bei
WhatsApp
diesen,
und ja, so.
Der drücke
ich ja, das ist bei Mail ganz, machen
ganz
gar nicht,
das ist
bei Mail ganz genau.
Aber Mail ist ja, aber ich verspreche dir hiermit, ich werde mich mit Mail auseinandersetzen und werde ja, ich werde Schichten einlegen und werde auch Probemails abwiegen und das kriege ich schon hin. Ich mache es.
Deal.
Deal.
So, jetzt haben wir noch eine Kategorie.
Hey.
Weiß nicht, ob man das erkennt, das soll eine Platte rückwärts sein, ist auch vollkommen egal. Es geht darum, dass ich mir wünsche, dass du jede Folge eine geile Geschichte aus deinem bewegten Leben erzählst. So eine richtig so eine, wo man denkt, boah, krass. Hast du eine?
Ja.
Er ist vorbereitet.
Ich habe eine.
Ich nehme mich zurück.
Du hast mich ja schon also trommelnderweise darum gebeten, immer wieder, du musst.
Ich bin wie die Mutter von Tonya Harding, oder wie die hieß, von dieser Eislaufprinzessin.
Oh ja, das war eine Schweinesau.
Ja.
Nein, du bist ja völlig clean, was diese Sache angeht.
Ich nehme mir einen Cappuccino zu der Geschichte.
Ja, gerne, genau. Nein, das Schöne ist, Steffi, dass ich ja aus dem Fundus von 20 Jahren Schaubude, aktuelle Schaubude, für die, die vielleicht nicht so in dem biblischen Alter sind wie ich, wir hatten in den 50er, 60er, 70er Jahren, 80er Jahren, bis rein in die 90er Jahre, hatten wir hier beim NDR Fernsehen die aktuelle Schaubude. Die lief am Sonntagabend, 19:15 Uhr, später dann am Freitagabend, 20:30 Uhr, und die habe ich 20 Jahre moderiert. Habe also 1002 Schaubuden gemacht, 1002 Mal Guten Abend Norddeutschland gesagt. Und in den 70er und 80er Jahren waren wir in einem dermaßen Kultzustand, dass alle zu uns kommen mussten, jede Woche, auch Weihnachten, Neujahr, 54 Sendungen im Jahr, weil durch das Multiplizieren eines Auftritts bei uns wurdest du waff, sofort bekannt. Und also ich sag mal was, von Neil Diamond über Mick Jagger, über die Bee Gees, alle deutschen internationalen Schauspieler, sie waren alle bei uns. Wir haben alle gehabt und dadurch eben auch so intensive Begegnungen zwischen Moderator und Gast. Roger Moore, nach Sean Connery, dem Ur-James Bond, kam dann Roger Moore. Und Roger Moore war Gast der Schaubude und wir haben ein sehr, sehr schönes Interview gemacht. Und anschließend kam der Manager von Roger Moore zu mir und sagte, ich kannte den Manager schon, den Hamburger, mittlerweile leider tot, sagte, du Alter, das war so die Ebene bis heute, Alter, hast du vielleicht Bock, ich sage, Alter, logisches Wort. Er wohnte im SAS-Hotel hier bei uns am Dammtor, diesem Riesenschuppen da, und hatte da zwei Suiten gemietet. Und ich versuche jetzt mal, es vorsichtig zu formulieren. Roger Moore lud über seinen Manager ein. Wir waren insgesamt 6 Kerle und in 2 Suiten. Und das sind Sachen, die vielleicht die Frage beantworten, gibt es noch Wunder? Ein Wunder geschah. Wir saßen zu 6 da. Du musst dir vorstellen, links von mir Roger Moore, der einen Martini trank. Ist wirklich
nicht wahr. Ernsthaft.
Ich bitte dich. Auch auf James hörte. Ein so unfassbar netter, cooler, natürlicher, selbstverständlicher Mensch, der frei jeglicher Allüre war. Heißt es Allüre oder Lyren? Allüre?
Ist mir vollkommen egal.
Ja, also der hatte keine Allüre. Mhm. Also mehrere Allüren, der hatte keine Allüren, schon gar keine einzelne. Und die Tür ging auf und das ist eben das, was ich jetzt kurz mache. Und es kamen mehrere Damen rein in einem weißen Bademantel.
Nein.
Und wir hatten dann, und ja, das sind Sachen, ich komme aus der Nummer gar nicht wieder raus.
Nee,
ich möchte hier gar nicht.
Ja, aber Moment, was macht man, wenn mehrere Frauen im weißen Bademantel?
Hast du eine Frage sonst noch?
Aber ich meine, man
ja,
ist das eine Orgie oder geht dann jeder ins Zimmer?
Nein, das ist bitte
ja, dich. Carlo, aber das sind die existenziellen Fragen.
Wir hatten also Räumlichkeiten, die...
Was war denn mit den Frauen im Bademantel?
die waren einfach da. Und
ist das nicht unfassbar peinlich, so eine Situation?
Na, weil wir doch auch Bademäntel hatten. Jetzt ja, bist du Bambi auf der Möckebergstraße. Ja. Jetzt bist du fertig. Nein, das war alles vorbereitet. Und woher die Damen kamen, wusste ich nicht. Und weiß ich bis heute nicht, ist mir auch schittegal. Es war einfach, wir haben uns das Du angeboten. Ja, und dann habe ich irgendwann auch fast mal die kleine Majestät gesehen.
So. Nein, Entschuldigung.
Ja, es ist Roger, der ist Roger, bis zum nächsten Morgen wurde gerotschert. Und das war einfach so natürlich. Verstehst du?
Ich kann das gar nicht glauben. Ich denke immer, also wenn ich mir das vorstelle.
Wenn du wüsstest.
Dann wüsste ich gar nicht, was ich sagen
wie
soll.
Wie tief der Brunnen des Lebens ist. Hello hast du gesagt. Also er sagte Hello.
Er sagte Hello.
Die Mädels haben ja alle komischerweise Deutsch gesprochen. Und nein, eine Engländerin war dabei, Peggy.
Und, aber ihr kennt euch noch. Nein, ihr seid aber bei Facebook befreundet.
Leider nicht. Peggy. Nein. Oder eben ganz kurz noch.
Aber ganz kurz. Ich muss da noch mal ganz kurz dranbleiben. Der hat ja nicht nur die Schaubude. Also überall, wo der ist, sitzt er im Hotelzimmer und dann kommen 6 Frauen im Badewanne.
Nur bei uns, entweder 6 oder 16.
Und wer hat die Organe?
Ja, Gott, das ist so stressig. Ich habe Schweigepflicht. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, es war aber auch die Bademäntel waren eben großzügig geschnitten und hatten auch mal ein bisschen mehr Einblick und so.
Und was sagst du dann? Was sagst du denn dann am nächsten Morgen? Sagst du dann so, ja, tschüss, ich fahre jetzt wieder zurück.
Reden konnten wir gar nicht.
Na, Quickborn.
Nee. Das war ja damals noch meine Hamburger Zeit.
Ja, trotzdem, aber ich fahre jetzt irgendwie...
war man eben aufgrund
ich steige in die U1.
Von Obstsäften war man eben auch in der flüssigen Redeweise war man ein bisschen eingeengt.
Entspannt.
Ja.
Und hast du irgendjemand davon erzählt oder bekommt man dann auch Schweigepflicht?
Ich habe Fotos.
Nein, du hast keine Fotos. Hast du Fotos?
Steffi, hier und jetzt möchte ich dieses Kapitel...
Ja, wenn du so eine Geschichte schon anreißt.
Ja, ich möchte das... Also jedenfalls, stell dir bitte mal vor, du siehst im weißen Bademantel Roger Moore, Weltstar.
Aber er hat ja alle Klischees erfüllt. Er hat Martini getrunken, er hat im weißen Bademantel, ist er über irgendeine Peggy rübergestiegen und hat er auch ein Messer im Schuh oder was?
Peggy war bei mir.
Peggy war die richtig. Einzige, die Englisch sprach, war bei dir. Wie praktisch. Also, gut sortiert.
Ich nannte sie Mackel. Also, ja,
statt Muggel.
Statt Muggel habe ich sie Mackel genannt, weil sie ja Englisch war, verstehst du?
Ja, damit sie ein bisschen cozy gefühlt hat.
Ja, du mit the favor.
Ja, beeindruckende Geschichte. Carlo, wir beschließen das jetzt hier. Ich habe noch eine tolle Idee für Merchandising-Artikel, weil wir sind hier im Funkeck, das haben wir noch gar nicht richtig besprochen. Im besten Club der Stadt, kann man so sagen. Ne? Also hier wurde Geschichte geschrieben und wird es auch weiter. Und
wird, ja, genau.
Kann man sich auch ein Foto von angucken, demnächst auf unserer Seite, auf unserer Grauzone-Podcast-Seite, mal Insta, weil ich habe gerade ein schönes Foto gemacht. Es ist wirklich wunderschön hier. Corinna hat schön eingedeckt und uns mit Keksen versorgt. Und ich hab von Corinna ja auch gehört, dass du gerne mal 4 Eier im Glas hier früher.
Ja, gegessen. Ja. Mit Schnittlauch und vor allem mit Tabasco.
Und das, jetzt meine Idee. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie man 4 Eier in ein Glas kriegt. Das müssen sehr große Gläser sein. Und das ist unsere Marktlücke. Wir bringen auf den Markt die Grauzone Gläser für 4 bis 6
ist
Eier
das
im Glas.
Geil.
So richtig groß.
Ist das geil.
Und dazu immer noch ein Pott Schnittlauch.
Ja, ist das
wie
geil.
Wie findest du?
Ja, Pott Schnittlauch Podcast. Pott
ja.
Schnittlauch. Oh, ist das
da
geil.
Da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Du bist ein großer.
Ist das
Hallo.
Geil.
Und dann grüßen wir unseren einen der wenigen Grauzone-Follower, deinen Sohn.
Den ich sowas von liebe, diesen Bengel.
Ja, und ich habe auch schon auf seiner Seite gesehen, dass wirklich ein Künstler.
Ja, das ist ein großer Eier,
so, genau. Ne? So machen wir das. Und
und alle meine Kinder grüße. Ich habe ja 4 Kinder und alle, ich bin so ein glücklicher Mensch und ich bin einfach dankbar dafür. Das ist zwar jetzt kitschig, das trieft jetzt, aber ich bin so schweineglücklich.
Und du hast mich auch ein bisschen glücklicher gemacht. Pass auf, Nein. Ich mache jetzt mal die Endmusik an. Da kannst du noch ein bisschen drauf labern. Wir müssen die Rechnung noch klären.
Ich hatte einen Kaffee und ein Wasser und ich bedanke mich für die Einladung.